Also unter dem Eindruck, guten Morgen erstmal. Wir haben jetzt so eine starke Zeit gehabt und wir hatten proximale Muskelentspannung heute Morgen schon. Wir sind so richtig im Wellnessbereich, gell? Im Wellnessbereich des Herrn. Und ich hatte jetzt während der Anbetungszeit ein tolles Bild und es steht in Offenbarung 5. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Wow. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und wir haben so ein tolles Lied gesungen und ich würde es gerne nochmal singen, das ist so. Touching, der Geist Gottes ist hier und er möchte uns mit hineinnehmen in diesen Thronsaal vor Gott, dass wir wirklich erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe, weil Jesus dieses wunderbare Opfer gebracht hat. Eigentlich ist mein Predigt so erledigt, weil ich wollte darauf eingehen und der Herr ist so gut, der hat eigentlich schon alles vorweggenommen. Toll. Toll. Können wir das Lied nochmal singen? Vater, ich möchte dir danken, Herr, für diesen wunderbaren Namen Jesus. Ich möchte dir danken, Herr. Er hat so ein wunderbares, kostbares Opfer gebracht, Herr. Und Herr, ich danke dir, Herr, dass wir hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade, zur rechtzeitigen Hilfe, Herr. Danke, Herr, dass das nicht bloß religiöse Duselei ist, sondern dass das real ist. Und für jeden, der offen ist und nach dir sucht, für jeden, der offen ist und nach dir sucht, lässt du dich finden. Du lässt dich finden. Jetzt ist die gute Zeit. Jetzt ist die Zeit zur Rettung. Jetzt ist die Zeit des Heils. Und das Wort ist dir nah in deinem Mund. Und wenn du deinen Mund öffnest und sagst, Herr Jesus, hier bin ich, nimm mich, dann kommt er und nimmt dich. Und Herr, ich preise deinen Namen da drüber, Herr. Ich danke dir. Ich bete dir an alle Ehre und aller Lobpreis und alle Macht und alle Herrlichkeit sei dir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie kam es dazu, dass wir an dem Punkt angekommen sind, dass Jesus der Retter ist? Upsa. Und ich möchte ziemlich weit ausholen, und zwar im Alten Testament, um zu erklären, was es mit der Herrlichkeit, mit der Heiligkeit Gottes auf sich hat. Und das finden wir im 1. Chroniker, eine Geschichte über eine Situation, als die Israeliten einen Kampf hatten mit den Philistern und ihnen die Bundeslade abhanden gekommen ist. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Herrlichkeit Gottes, die lagerte sich in und über dieser Bundeslade. In ihm war die Dreieinigkeit sichtbar und gegenwärtig. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und diese, diese Bundeslade wurde von den Philister mitgenommen, als Saul diesen Kampf verloren hatte. Und sie hatten quasi die Gegenwart Gottes verloren. Es war dann eine Situation, dass die Bundeslade dort in diesen Tempel von diesem Götze gestellt, oder von Götzen hatten wir es heute Morgen auch schon, in diesen Götzetempel reingestellt worden ist. Und dort stand ein Standbild von diesem Dagon. Dagon, das war dieser Gott der Philister. Und jedes Mal ist diese Statue umkippt vor dieser Bundeslade. Und das ging ein paar Mal, bis sie dann zerbrach. Und im Land war absolut ein Tumult dort bei den Philistern, weil die Gegenwart Gottes da war. Und die Gegenwart Gottes war so stark, das war so heftig für die Leute, weil sie nicht gereinigt waren und nicht geheiligt waren und in der Gegenwart Gottes nicht bestehen konnten. Sie mussten dann feststellen, Pestilenz ist ausgebrochen und es war ein richtiges Drama in dem Land. Und sie hatten also sich überlegt, was machen wir jetzt? Und dort waren ein paar kluge Leute, die haben gesagt, passt mal auf, wir machen es so, wir bauen einen Wagen und dann setzen wir eine säugende Kuh vorne dran mit dem Kalb. Und wegen dieser Dramatik, die hier so geschehen ist, haben sie dann noch eine Opfergabe dazugegeben in Art von Springmäusen und aus Gold etc. Ja, und hatten das dann da drauf gestellt und haben die Kuh dann mit dem Kälbchen da losgeschickt. Und die waren dann unterwegs zurück und es ist nichts passiert. Also die Bundeslade, die stand da drauf und stabil und sie kam sicher dort auf dem Acker beim israelitischen Bauer an und dort stand sie dann. Gell? Und David wollte diese Bundeslade dann, er hatte extra schon ein Gebäude hergerichtet, und wo die Bundeslade drin sein sollte und hatte dann sich vorgenommen, okay, wir bauen eine nagelneue Waage und da stellen wir die Bundeslade drauf und dann führen wir sie dahin. Gell? Jetzt ist aber passiert, ich wollte eigentlich die ganze Stelle lesen, aber es ist alles da. Ihr könnt es nachlesen in Chroniker 13, Vers 6 bis 14, falls jemand das mitschreiben will, 1. Chroniker Kapitel 5 bis 7, da hat er die ganze Story. Und auf jeden Fall wurde der Wagen dann losgeschickt. Und dann schon nach dem ersten Problem, sie hatten einen Ochse vorne dran gespannt und der Ochse, der hat ein bisschen viel Testosteron. Und dann ist der durchgegangen und die Bundeslade ist vom Wagen gekippt. Und Usa hatte, das war nicht schlimm, was der machte, gell? Aber für die Gegenwart Gottes war das heftig. Er hat die Bundeslade angefasst und ist immediately, sofort, der ist umgekommen, weil er die Herrlichkeit Gottes respektlos antastet hat. Und David, der kam richtig in Panik und dachte, oh Mann, was passiert hier? Gell? Was machen wir jetzt? Gell? Und wie gehen wir jetzt vor? Und er hatte dann in 1. Chroniker 15, kam er dann auf die Idee, wahrscheinlich hat er das Buch Mose gelesen und hat festgestellt, hoppla, da gibt es ja eine bestimmte Art und Weise, wie man das macht, die Bundeslade nach Hause bringen. Gell? Die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Und also dann sagte der David damals, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Also das war nämlich so, die hatten so Stangen, da waren so Öse an dieser Bundeslade dran, die Stangen wurden da durchgeschoben und dann wurden die Leviten, die haben sich gereinigt und geheiligt heißt abgesondert und haben dann diese Bundeslade auf die Schulter genommen und haben die Bundeslade dann an den Bestimmungsort tragen. Und es ist nichts passiert. Niemand kam zu Schade und sie konnten feiern. Und David war so voller Freude, dass er dann mit jeden paar Schritten hat er dann ein Opfer gebracht und hat, die haben da tanzt und sich gefreut, weil die Herrlichkeit Gottes wieder in ihrer Mitte war. Also die Bundeslade war der Sitz der Herrlichkeit Gottes. Diese wurde bei einem kriegerischen Akt von den Philister geraubt und sie kam dann auf wunderbare Weise wieder zurück. Und nach all dem Chaos, das dort geschah, wieder im Land, gell? Die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Was hat es jetzt mit uns? Was hat es mit dem Kreuz zu tun und mit Jesus und mit seiner Herrlichkeit, mit dem Heiligen Geist und vor allem mit uns? Was hat diese Story mit uns zu tun? Also ich möchte es an einem Beispiel darstellen. Also das war ja diese Herrlichkeit Gottes, die war ja untouchable. Gell? Du konntest da nicht ran. Das war hochgradig gefährlich für einen Menschen, der in die Nähe von Gott kam, der starb. Es war schon zur Zeit Mose, als sie an den Berg Sinai kam und die Herrlichkeit Gottes runterkam, dann war es, das war brutal. Die Leute, die hatten keinen Zugang. Gell? Und Gott hat sich was ausgedacht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hatten sich schon überlegt, was machen wir, dass das nicht mehr so ist. Und es war nämlich so im Alten Testament, da musste der hohe Priester ins Allerheiligste rein und er musste das Blut, das als Opfer gebracht worden ist, musste er auf den Altar bringen. Ja? Und er konnte, und dort hätte auch genau das passieren können, was im Usa geschehen ist. Nämlich, wenn der Hohepriester jetzt eine Unreinheit an sich hatte oder irgendwie der Etikette nicht entsprochen hat, dann war es vorbei. Die hatten also ein Seil an diesen Hohepriester dran gebunden und waren außerhalb von diesem Allerheiligste und hatten dann dieses Seil gehoben und dachte, ja, sei können, dass er entrückt wird da drin. Dann wäre es sein leer gewesen. Aber auf jeden Fall gingen die jetzt vom Worst Case aus, dass der umkommt da drin und dann mussten sie ihn rausziehen, weil sie nicht in die Nähe der Herrlichkeit Gottes kommen konnten. Und es ist interessant und ich bitte dich, Jannik, mal zu kommen. Also der hohe Priester, der hatte also die Aufgabe, der Sünder, ich komme jetzt mal kurz ein bisschen näher zu euch. Also, der Delinquent, der Sünder, der hatte sein Opfer und das Opfer, das musste er darbringen. Und ich spiele jetzt mal den High Priest, gell, die Eminenz, die quasi dieses Opfer entgegennahm. Das Interessante bei der Sache ist, der hohe Priester, der für dieses Ritual zuständig war, der hat nicht mit dem Janni jetzt gesprochen und mit ihm ein Seelsorgegespräch geführt und gesagt, oh, was ist denn deine Sünde, könntest du, und dann, ja, und dann sprechen wir ein Gebet und so wie das heute eigentlich läuft, gell? Der hatte sich dieses Opfer angeschaut und hat geguckt, ist es ohne Makel, ist es ohne Fehl, ist es, und es hat ihn überhaupt nicht interessiert, was sein Problem war, was er angestellt hatte. Ihn interessierte nur das Opfer. Und das Opfer war für ihn wichtig, weil das musste ohne Makel sein. Vielen Dank. Jetzt muss ich die Kappe wieder aufsetzen, sonst wird es warm. Auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine, gell? Ja. Er musste dieses Opfer darbringen, um wieder gerechtfertigt vor Gott zu stehen, um in die Gemeinschaft der Heiligen reinzukommen. Er konnte nicht einfach so kurz mal geschwind sagen, ja, so war es halt. Und dann, das ging gar nicht in der damaligen Zeit. Jesus war noch nicht offenbar. Jesus hatte das Opfer für uns noch nicht gebracht. Das ist doch krass, oder? Also der hohe Priester, der hat diese Fürbitte vor Gott dann da mit dieser Opfergabe und dann war alles easy. Gell? Aber ich hatte es gerade erwähnt, Gott hatte schon einen Lösungsansatz für dieses Problem. Und interessant ist, in Hesekiel 36, Vers 25 bis 27 wird es geschildert. Und ich finde es so toll, diese Propheten, die haben schon gesehen, was Gott vorhatte, weil Gott ihnen das offenbart hat. Und dann steht da in Hesekiel 36, jetzt muss ich mal gucken, Hesekiel, das ist gut, wenn man ein Register hat, gell? Früher hat man es auswendig kennt. Okay, Hesekiel 36, so, ich habe ja Zettel gemacht. Okay, Hesekiel 36, Vers 25 bis 27 beschreibt eine Situation, die Gott in seiner Vorsehung vorgehabt hat. Da heißt es, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also nicht wir machen das, sondern Gott kommt und macht es, dass ich fähig bin, in seine Ordnungen zu leben, dass ich fähig werde, gereinigt, geheiligt, wiederhergestellt, vor ihm stehen kann. Und das ist doch hammermäßig, oder? Und Jesaja, der hat da nochmal was draufgesetzt. Jesaja 53, ich glaube, die Stelle, die kennt ja eigentlich jeder. Gell? Jesaja 53, durch seine Wunden, ich möchte es lieber lesen, das ist so stark. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, und das quält mir, jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ja, bei den Juden gab es ein Wort. Wenn jemand am Holz hängt, dann ist er ein Fluch. Und sie haben gedacht, wow, ihn hat eine Strafe getroffen wegen seiner Vergehen. Nein, wegen unserer Vergehen. Wegen unserer Vergehen. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Gibt es hier irgendjemand, der Heilung braucht? Heilung? Heilung für Leib, Seele und Geist. Für alles, was dich ausmacht. Und wenn es bloß ein Schnupfen ist oder keine Ahnung, eine Allergie oder eine Hüfte, meine Güte. Jesus. Und Und dann heißt es da, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer, und er machte seinen Mund nicht auf. Krass, das ist dieses Opfer. Dieses Opfer. Jesus. Jesus hat das alles für dich getan. Alles. Und muss man vorstellen, er kam aus dieser Herrlichkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und sie waren eine Einheit dort und Jesus hat diese Herrlichkeit abgelegt. Er wurde ganz Mensch. Er hat sich abhängig gemacht. Er war quasi ein Mensch, so wie wir auch Mensch waren. Und er musste, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, ja, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, musste er sich taufen lassen. Er hat gesagt, Herr, ich bin ein Sünder. Ich brauche der ohne Sünde war. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dieses reinigende Wasser, das du für mich hast. Und das hat Jesus gemacht. Er hat es gemacht. Und Johannes hat gesagt, du hast doch gar nicht nötig. Ich hab's nötig. Ich bin nicht mal würdig, dir die Riemen deiner Sandale zu öffnen. Und du kommst zu mir und lässt dich taufen. Wie viel mehr haben wir das nötig? Und das ist so, also unglaublich, was Jesus da für uns dort hat. Mir fehlen die Worte ihm. Bleibt echt die Spucke weg. Unglaublich. Und wisst ihr, deshalb, und das ist auch der Titel von meiner Botschaft, Paulus sagte, dass ich da war und nichts mit nichts anderem kam als mit dem Kreuz. Er hatte keine andere Botschaft. In der Antike war es so, da musstest du eine wohlgeformte Rede halten und du musstest auch die Satzstellung und die Grammatik richtig setzen und dann musstest du deine Argumentation musstest du dann quasi noch bestätigen durch ein Wort und dass du einen Satz oder der dann das noch und wohlgeformt und echt ideal, aber Paulus kam und sagte, ich kam in Schwachheit meines Fleisches. Und ich kam mit nichts anderem als nur mit der Botschaft vom Kreuz. Warum ist diese Botschaft vom Kreuz so wichtig? Das ist ja für jeden Jude ein Ärgernis, haben wir vorhin schon gehört, für jeden Jude ein Ärgernis und für jeden Grieche eine Torheit war. Eine Botschaft vom Kreuz. Da ist einer, der als Wanderprediger unterwegs war, der Zeichen und Wunder durch hat und dieser wurde gefangen genommen und dann wurde er gekreuzigt. Es gab mehrere Kreuzigungen in der damaligen Zeit. Das war nicht die einzige Kreuzigung. Es gab Tausende, die unter diesem römischen Joch gelitten haben und die gekreuzigt wurden. Was macht jetzt der Unterschied? Und das ist der Punkt 4. Jesus wurde vom Kreuz runtergenommen, ins Grab gelegt und seine Aussage, dass er den Tempel zerstören wird und in 3 Tagen wieder aufrichten, ist offenbar worden. Er ist auferstanden aus dem Tode und er lebt. Das ist Faktum. Das ist ein Fakt. Jesus wurde von vielen Zeugen gesehen und er hat sich 40 Tage lang gezeigt und er ist auferstanden und erlebt. Und jetzt sehen wir dieses Lamm Gottes geschlachtet, dort auf dem Thron, das Recht hat, die Siegel zu öffnen, das Recht hat, das Erbe des Adam verloren hatte, weil er es schäbig abgegeben hat an Satan, der ihn eigentlich übers Ohr gehauen hat, gell? Hat Jesus zurückerworben. Es ist absolut. Also das Kreuz ist die Ausgangssituation. Ohne dieses Opfer, ohne das Kreuz keine Vergebung. Ohne das Kreuz keinen Zugang zum Vater. Wenn Jesus das nicht gemacht hätte, wenn er gesagt hat, als er damals betet hat im Garten Gethsemane, wenn Gott, der Vater, das jetzt gemacht hätte und gesagt hätte, als er gesagt hat, Herr, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dann wäre mir immer nur da, müsste so ein Kapuzenträger da und ein Schäfle bringen und dann wäre es immer nur so, gell? Wir müssten immer nur irgendwelche Opfer bringen und versuchen, Gott zu beschwichtigen. Guten Morgen. Ist jetzt mal Predigt rum. Also das war für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Torheit, aber eine Kraft für diejenigen, die es annehmen und als wohlgefälliges Opfer annehmen. Das heißt, das ist aktiv. Ich kann mich darauf berufen, dass meine Mutti und mein Vati mich damals als Baby in der Kirche eintragen haben. Und dann, du musst aktiv dich entscheiden, Jesus, ich nehme dein Opfer an. Komm du in mein Herz. Komm. Komm, Herr Jesus. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Und er kommt gern. Er kommt gern, weil es ist ihm ein Anliegen. Er möchte dir helfen. Er möchte dich retten. Er möchte dich heilen. Er möchte dich befreien. Er möchte das. Genauso wie was ich im Vorfeld gesagt habe, da, mit dieser Stelle, dass er der Initiator ist der Reinigung. Er ist der Initiator der Wiederherstellung. Er ist der Initiator, dass er sein Wort in dein Herz pflanzt. Und wenn du Jesus mal hast, dann ist ja das andere Zeug eigentlich nicht so wichtig. Klar kannst du zum Fußballspiel gehen und dich dran freuen, aber letztendlich gibt es ja nicht das, weil andere flippen ja aus, die drehen ja durch, wenn du mal. Aber du hast, das ist belanglos. Du bist in Christus, verborgen mit ihm in der Himmelswelt. Und das ist so stark, weil du eigentlich von der Sklaverei in die Herrschaft treten bist. Du sitzt mit Christus zur Rechte des Vaters. Du bist mit ihm auferweckt, wenn du dein Leben Christus anvertraust. Das heißt, diese Zipperle, die uns immer wieder beschäftigen, unser Fleisch, wir nennen das ja unser Fleisch. Paulus hat auch Schwierigkeiten damit gehabt, aber er hat es immer wieder vors Kreuz gebracht. Und ich finde es so toll, dass der Johannesbrief das schreibt, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dass er treu und gerecht ist und dass er unsere Schuld vergibt. Er vergibt uns unsere Schuld. Wenn du ein Problem hast mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester oder Schwierigkeiten da sind und du merkst es, geh doch hin und bring das in Ordnung. Oder sprich mit den Leuten, die dir irgendwie auf der Zeit adapt sind. Bring es in Ordnung. Dein Friede, den du hast, der ist wichtiger. Der ist echt wichtiger. Und der kommt, wenn man Schuld bekennt vor Gott und sagt, Herr, ich bin da schuldig geworden. Ich fand das interessant. Vor kurzem, da hatte ich auch eine Schwierigkeit mit jemand und ich habe gemerkt, wie das an mir nagt. So, oh, und aber, oh, ich will da jetzt, ich will Gerechtigkeit. Bam! Und dann, aber, wenn du dann einen Schritt zurück machst und sagst, Herr, es tut mir leid, ich vergebe dir nicht. Ich vergebe ihn. Und plötzlich spürst du, wie der Friede wieder ankommt. Das ist eine reale Erfahrung, die du machen kannst. Vergebung ist so kraftvoll, die eigentlich primär zuerst mal dir hilft. Nämlich, dass du dein Herz schützt vor dieser Verletzung und dass du Vergebung aussprichst. Und dann ist es nämlich so, wie es Johannes beschreibt im 1. Johannesbrief, im Kapitel 3, dass er, dass wenn unser Herz uns verurteilt, dass Gott uns da hilft. Ich möchte es mal lesen, weil das habe ich jetzt nicht im Kopf. In Johannes 3, Vers 19, genau. Ja, 1. Johannesbrief 3, Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Was für ein Standard. He? Krass, oder? Wir tun's, weil wir Friede mit Gott haben. Und wenn dieser Friede in deinem Herzen ist und du Friede mit Gott hast, dann funktioniert es. Es funktioniert. Und da kann ich mich selber an der Nase ziehen, da kann sich jeder selber an der Nase ziehen und man weiß, wo man steht. Wenn ich Friede mit Gott habe, und das ist die Blaupause, das ist diese, wie sagt man, das Level, auf dem wir uns bewegen wollen. Friede mit Gott. Und wenn ich Friede mit Gott habe, dann bewege ich mich auch in der Freiheit der Kinder Gottes. Dann muss ich auch nicht immer wieder zum Kreuz rennen und dort hängen bleiben und mir immer an die Brust klopfen und sagen, oh Herr, ich habe schon wieder und immer muss ich zum Kreuz rennen und ich habe schon wieder und so. Am Luther ging es so. Der Luther, er hat gemerkt, ihm fehlt was. Er hat diesen Frieden mit Gott nicht. Er muss sich kasteien, er musste versuchen, dieses Gesetz zu erfüllen und er hat es nicht nachgebracht. Und erst als er die Botschaft vom Kreuz verstanden hat, dann kam der Friede. Dann kam dieser Friede in sein Herz und er musste nicht mehr irgendwelchen Ablass hinterherrennen oder irgendwelche Bretter sich an den Kopf nachhauen. Musste er nicht mehr, weil er diesen Friede mit Gott erlebt hat. Es heißt, an dieser Stelle, bekenne deine Sünde, bitte um Vergebung, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt. Jesus tut Fürbitte für uns vor Gott. Und er muss nicht nochmal ans Kreuz geheftet werden, weil er ein vollkommenes, einmaliges Opfer gebracht hat. Und das hat er für Zeit und Ewigkeit gebracht. Dieses Opfer gilt für alle Generationen, von damals, als es geschehen ist, bis in die Gegenwart und bis in zukünftige Generationen. Dieses Opfer zählt für alle, die es wahrnehmen wollen und die es empfangen wollen. Er hat es einmal gemacht für uns. Und deshalb müssen wir jetzt jedes Mal das Kreuz neu aufrichten und dann sagen, oh Herr, jetzt bring meine Schuld zu dir. Du hast deine Schuld ja schon mal zu Gott gebracht, als du dein Leben ihm anvertraut hast. Du gehörst zu Christus. Was aber an Schwierigkeit im Alltag ist, da können wir haben eine Beziehung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist erinnert uns, der sagt uns, oh, guck mal, da hast du jetzt ein bisschen über die Stränge gesprungen. Jetzt, guck mal, da könntest du dich entschuldigen, da könntest du um Vergebung bitten, da könntest du es in Ordnung bringen. Und das macht der Geist Gottes in dir. Und er bringt es in Ordnung. Das Einzige, was ist, Du musst den Schritt tun auf ihn zu. So. Jetzt bin ich am Ende der Predigt angekommen, weil das Blatt ist leer. Jesus liebt euch. Wisst ihr das? Er hat es so gern für euch gemacht. Naja, als er im Garten Gethsemane war, hat er ganz schönen Stress gehabt. Gell? Ganz schönen Stress mit unseren Zipperlein. Gell? Der Herr segne euch.